Guten Tag, Herr Dr. Wilms.
Ja, guten Tag, Frau Alex. Ich grüße Sie.
Herr Wilms, wer lernt denn heute noch Latein oder gar Altgriechisch?
Also, ich kann das natürlich nur für den Bereich unseres Bundeslandes Rheinland-Pfalz beantworten. Für Latein, sag ich mal, im Großen und Ganzen erreichen wir 25% unserer Schülerschaft an den Gymnasien. Und Altgriechisch wird natürlich längst nicht an allen Schulen angeboten. Wenn ich mich recht entsinne, sind es 0,3% unserer Gesamtschülerschaft.
Jetzt hängt ja der Dünkel des Elitären an diesen Sprachen. Oder ist das auch was für Schüler, die nicht auf eine lückenlose Arztfamilientradition zurückblicken?
Ja, ich glaube, das ist eine Vorstellung, die sich einfach durch die Praxis überholt hat. Ich kann das an verschiedenen Dingen festmachen. Schauen wir mal auf diejenigen, die an unserem Wettbewerb teilnehmen. Da haben wir Schülerinnen und Schüler eigentlich aus jeder sozialen Schicht unseres Landes. Wir haben vor allen Dingen auch immer eine gute Anzahl an Migrantinnen und Migranten dabei. Für die ist es ja eine besonders gute Chance, auch zum Beispiel das Deutsch auf diesem Wege gut zu erlernen. Das ist eigentlich seit Jahren so. Und wir haben auch solche Schülerinnen und Schüler unter unseren Preisträgern dabei. Und wenn ich in meine eigenen Lateinklassen denke, die ich in Bad Sobernheim, das ist Landkreis Bad Kreuznach, eine sehr kleine Schule, 400 Schülerinnen und Schüler, wenn ich mir die Schülerschaft anschaue, so habe ich einen sehr, sehr soliden Anteil an Migrantinnen und Migranten dabei, die Latein lernen, und vor allen Dingen auch sehr viele Schüler, die jetzt nicht aus akademischen Haushalten stammen. Die haben wir gar nicht in Sobernheim.
Was müssen denn die Preisträgerinnen und Preisträger leisten?
Also die Preisträgerinnen und Preisträger müssen einen zweistufigen Wettbewerb absolvieren. Die erste Stufe besteht darin, dass mehr oder minder im Abiturformat ein Text übersetzt, ein fremder Text, unbekannter Text übersetzt und anschließend interpretiert werden muss. Und zwar derselbe Text, der übersetzt worden ist. Das ist in anderen Bundesländern anders. Das ist die erste Stufe. Und wenn man in die zweite Stufe aufgenommen wird, dann muss man essayartig eine Hausarbeit schreiben. Es werden natürlich Texte aus der Antike, griechische und lateinische Texte, zugrunde gelegt, die unter bestimmten Kriterien interpretiert werden müssen. Wir legen da sehr viel Wert darauf, dass es kreative Aufgabenstellungen sind, zum Beispiel Umformung von Textart oder Textsorte, das heißt einen historischen Bericht eines lateinischen Historikers als Podcast wiedergeben oder als Leitkommentar in einer Tageszeitung. Das wären so typische Aufgabenstellungen. Und dann haben wir auch noch eine dritte Stufe in Zusammenarbeit mit der Studienstiftung des deutschen Volkes. Die 8 Besten aus den beiden ersten Stufen, die kommen jeweils am Freitag vor Pfingsten in der Johann-Gutenberg-Universität in Mainz zum Kolloquium zusammen. Und wir sind in der sehr glücklichen Lage, dass wir bis zu 3 unserer Preisträgerinnen und Preisträger, also die wir da ermitteln, die Besten in dem Kolloquium, der Studienstiftung zur Aufnahme vorschlagen können.
Jetzt war viel von den Besten die Rede. Was mich ja auch wundert, ist, dass an diesem Wettbewerb allein schon nur die Besten teilnehmen dürfen. Mit welchem Ziel?
Wir haben im ganzen Bundesland in diesem Jahr, ich habe die Zahlen vorliegen, 342 Teilnehmer. Das ist eine sehr hohe Zahl. Natürlich sind das die Besten oder auch sehr gute Schüler. Aber der Wettbewerb hat auch eine gewisse Breitenwirkung. Es ist nicht nur, dass man jetzt wirklich nur den Besten aus seinem Kurs da anmeldet. Das ist eigentlich nicht so. Es werden ja auch Dinge abgeprüft, die im normalen Unterricht vielleicht nicht so zum Tragen kommen, nämlich kreative Dinge zum Beispiel. Also Begabungen, die im Alltagsbetrieb eventuell ein bisschen unter die Räder kommen. Ja, was ist das Ziel? Die Schüler sollen in ihren Arbeiten zeigen, was diese Antike, eine Welt, die uns ja mittlerweile sehr fern geworden ist, mit unseren heutigen Lebensvollzügen zu tun hat.
Wer Englisch als erste Fremdsprache lernt, der kann Songtexte seiner Lieblingsband übersetzen und coole Serien im Original gucken. Mit was punkten die alten Sprachen?
Sie lernen solide, konzentriert, genau zu arbeiten. Sie erlernen eine Methodik des Lernens, das Lernen. Sie schaffen sich eine Grundlage für das Erlernen moderner Fremdsprachen, sofern sie mit dem Latein verwandt sind, also den indoeuropäischen Sprachen. Man muss ja immer davon ausgehen, man kann in einer Sprache nie alle Vokabeln. Und dann muss man eine Methodik entwickeln, wie gehe ich mit den Lücken um? Die muss ich ja klug kombinieren, erschließen und ergänzen. Was könnten die an der Stelle heißen? Also das sind alles Fertigkeiten, die, und das ist vielleicht in gewisser Weise ein Problem, die erst später im Leben zum Tragen kommen, im Studium oder im Beruf oder bis ans Lebensende letztlich. Also man braucht einen langen Atem, das ist schon klar, aber ich glaube, dass die Dinge, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, von sehr großem Wert sind.
Sprache hat ja auch mit Schönheit zu tun. Ovids Metamorphosen mit den lautmalerisch quakenden Fröschen, die bekommt man aber erst Jahre nach Cäsars gallischem Krieg zu Gesicht. Schwer, so lange durchzuhalten für einen jungen Menschen.
Das ist in der Tat so, aber ich kann Ihnen aus der Unterrichtspraxis sagen, dieses Problem hat eigentlich alle Fächer erreicht. Das sagen die neusprachlichen Kollegen genauso. Das ist unsere Aufgabe als Lehrer, Schülerinnen und Schüler zu motivieren und unseren Unterricht so zu gestalten, dass die Schüler bei der Stange bleiben.